Ich begrüße Sie bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Wir haben vor 2 Wochen eine Sendung über Islam und Menschenrechte gehört. In 2 Wochen, am 24. April, wird es eine Sendung geben, in der Herbert Rachowitz sich mit Peter Stamer über den Begriff Virtualität unterhält. Heute spreche ich bin Richard Heinrich, mit Ingo Zechner über seine Dissertation. Das ist eine Arbeit über den französischen Philosophen Gilles Deleuze. Wir sind also in unserer Unterabteilung akademische Abschlussarbeiten. Ich möchte, bevor ich den Herrn Dr. Zechner zu Wort kommen lasse, vielleicht zuerst ein paar ganz, ganz allgemeine und oder anekdotische Dinge sagen über Deleuze und insbesondere die Art und Weise, wie er in der deutschsprachigen akademischen Welt und an der Universität Wien wahrgenommen wird. Das ist doch eine recht interessante Geschichte. Also ich kann mich erinnern, dass eigentlich in der Zeit meines Philosophiestudiums schon in den späten 60er Jahren das Interesse an der zeitgenössischen französischen Philosophie sehr gewachsen ist. Man hat sich interessiert für den Strukturalismus und dann auch schon zugleich vor allem für das Werk von Michel Foucault, das dem Strukturalismus nicht zugeordnet werden kann, so ohne weiter, sondern ein selbstständiges, über diesen Begriff hinausgehendes Interesse an französischer Philosophie überhaupt begründet hat. Und dann in der Geschichte der wachsenden Bekanntschaft mit solchen Philosophien stellt doch die Auseinandersetzung mit Deleuze was ganz was Eigenes dar. Ich kann mich eben erinnern, wenn man das im Zusammenhang mit der politischen Geschichte der Universitäten im deutschen Sprachraum sieht, dann fällt mir da ein, die Sponti-Bewegung. Die Sponti-Bewegung, das war so eine antipolitisch-politische Bewegung, und wie die laut und bemerkbar geworden sind, haben sie auch den Namen Deleuze gerufen. Und das ist eine Philosophie oder das sind Texte, die sind wirklich nochmal hemmungsloser, wilder und verrückter und die kann man zur Attacke auf akademische Usancen nutzen und dergleichen. Und das hat ja nicht unbedingt nur einen Empfehlungscharakter gehabt, diese Mode oder so. Ich habe mir dann einmal das Buch, um das da hauptsächlich gegangen ist, den Anti-Ödipus, besorgt und das versucht zu lesen und gefunden, das ist unmöglich. Also das habe ich einfach nicht verstanden. Das war mir ein zu großes Durcheinander von verschiedensten Sachen. Und ich habe dann eben auch irgendwie den Schluss gezogen, das ist nichts anderes als das Emblem dieser Bewegung, der Deleuze. Es hat lang gedauert, bis ich dann über einen ganz anderen Text wieder einen Zugang gefunden habe und eigentlich dann was völlig anderes entdeckt habe, nämlich unter allen diesen, sagen wir jetzt mal, modernen oder vielgelesenen französischen Philosophen, denjenigen, der eigentlich am intensivsten, am eindeutigsten wirklich Philosoph ist und bei aller Bewegung gegen das trocken akademische, dessen Normen noch immer weiters am besten erfüllen könnte, wenn er wollte. Und das ist, wir sprechen jetzt gar nicht so zufällig über dieses Thema miteinander. Und es gibt in den letzten Jahren ein enorm gestiegenes Interesse der Studierenden, ich weiß nicht, wie das anderswo ist, hier in Wien, an Deleuze. Und die Arbeiten, die da geschrieben werden, sind wirklich sehr, sehr ernsthafte und arbeiten die sich auf einem sehr hohen Standard mit sehr komplexen theoretischen Fragen zum Teil auseinandersetzen. Also das ist was Charakteristisches, diese Zweigesichtigkeit, könnte man fast sagen. Und unter diesen Arbeiten, die ich da kriege oder betreue oder lese, wenn es von woanders her kommen, ist doch die von Ingo Zechner insofern was sehr Eigenartiges und Besonderes, als dass eine philosophische Gesamtdarstellung ist, also die sich mit dem Gesamtwerk des Philosophen, der im Jahre 95 gestorben ist, beschäftigt, aber hat nichts Biografisches oder dergleichen an sich, stellt auch nicht die eine große These auf, das war er oder das wollte er sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern ist wirklich ein sehr, sehr empfehlenswerter, lesenswerter, gut geschriebener und Überblick über seine Philosophie, würde ich mal sagen. Ich nehme an, Sie haben das entsteht nicht ohne, dass man es nicht auch beabsichtigt hat.
Die anekdotische Frage, wie man auf Deleuze gestoßen ist, hat mehr als einen anekdotischen Charakter, weil sie führt schon mitten in eines der Themen seiner Philosophie, nämlich die Frage des Zugangs zum Denken und unter den Begriffen, die in den 90er Jahren von Deleuze in einer kleinen, eingeschränkten Öffentlichkeit sehr stark kursiert sind, war auch der des Rhizoms, der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass er die Frage nach dem Zugang zu einem Teil dieses Begriffs macht. Und was ein Rhizom auszeichnet, ist, dass kein Zugang besser als ein anderer ist. Und insofern könnte man auch sagen, das trifft auch auf die Philosophie von Deleuze zu. Manche werden mit dem Anti-Oedipus über die Sponti-Bewegung zum Beispiel einen Zugang finden, andere über die Kinobücher, wieder andere über die Literatur. Das führt aber ja insofern noch weiter, als dass es zu der Frage führt, womit beginnt die Philosophie oder das Philosophieren, also das Denken.
Also gewissermaßen, man kann einen Zugang haben, offeriert bekommen und auch benutzen. Dann bleibt noch immer die Frage, über wo fängt man dann wirklich an, damit zu denken oder
genau,
zu denken.
Genau,
oder wo
genau,
fängt das Denken genau. eigentlich? Ne?
Und ja, Deleuze meint, es gibt dann eine sehr gebräuchliche Vorstellung davon, was Denken heißt, nämlich die, dass es irgendwas mit Reflektieren zu tun hätte, mit Kontemplation möglicherweise. Und das sind alles Vorstellungen, die davon ausgehen, es gäbe schon Begriffe, die fertig sind. Also gewissermaßen so, als ob sie an einem Ideenhimmel kleben würden und die Philosophie würde dann nur kommen und sich hin und her wenden. Und er sagt, das ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil gibt es aber einen Zugang der neuzeitlichen Philosophie, wie er mit Descartes vielleicht anzusetzen ist, der sehr voraussetzungslos auftritt. Also Descartes, der sich gegen die Tradition insofern wendet, als dass er Begriffe wie es zum Beispiel die aristotelische Logik tut, nicht mehr in den Beginn des Philosophierens setzen will, sondern einen Schritt zurückgeht und mit dem berühmten Denken und dem Ich denke und all den Schlussfolgerungen daraus dann ansetzt. Und genau diesen Punkt versucht Deleuze wieder zu erreichen, allerdings mit dem Einwand, dass er sagt, das ist gar nicht so voraussetzungslos, weil man muss zwischen den expliziten Voraussetzungen, wie sie Begriffe darstellen, und den impliziten Voraussetzungen unterscheiden. Und selbst wenn ich sage, ich denke, also bin ich, setzt mir zumindest implizit drei Dinge voraus, nämlich zu wissen, was ich heißt, was Denken heißt und was Sein heißt.
Also ich glaube, ich sage jetzt nur noch einmal ein bisschen, wie soll man sagen, plastischer oder drastischer, was Sie gesagt haben, was diese Voraussetzungssache betrifft. Wenn Ihnen einer ein Buch des Philosophen, spätscholastischen Philosophen Francisco Suarez hinlegt und sagt, das ist Philosophie, dann klappen Sie das Buch auf, schauen rein, sehen, Sie verstehen null davon und sagen, da würde ich mir die Voraussetzungen erst schaffen müssen, um damit beginnen zu können. Das ist Voraussetzungen im ersten Sinn. Hingegen, wenn Sie einer der berühmten Texte von Descartes, die Meditationen oder den Discours de la Méthode aufschlagen, da sind Sie am Anfang, finden Sie sich im angenehmen Plauderton im Gespräch mit einem Mann, der erzählt Ihnen, ich sitze da gerade da, mir ist eigentlich ganz bequem, ich habe mein Rock an, jetzt setze ich mich in einen Sessel und denke einmal einfach so, ohne irgendwas, ne?
Genau, ja. Und Deleuze sagt dann, so kann es irgendwie nicht sein.
Trotzdem macht er hier noch immer eine Menge von Voraussetzungen.
Eben, weil was er zumindest voraussetzt, ist, dass es irgendetwas gibt, was jeder weiß, ohne dass man es noch offen aussprechen müsste. Und Deleuze sagt, es gibt zwei Dinge, die damit vorausgesetzt werden. Und das ist der Gemeinsinn und der gesunde Menschenverstand. Und der hat die Form des Jedermann weiß. Auf diese Formel könnte man es bringen. Und die Formel verdeckt aber, oder besser gesagt eben, also dass Jedermann weiß, verdeckt, dass damit auch gewisse Interessen verbunden sind, die sich dahinter verbergen. Und was Deleuze jetzt dagegen einwendet, ist, dass der Gemeinsinn einen bestimmten Zugang oder, wie er es nennt, ein bestimmtes Bild des Denkens voraussetzt. Und damit ist gemeint, dass es Postulate gibt, also eben diese Voraussetzungen, die das Denken leiten, an denen es sich orientiert und die es auch dann leiten, wenn es sich selbst dafür voraussetzungslos hält oder sich auch so ausgibt.
Also er meint, dass eine Auffassung, die er dann kritisieren wird, eben darin besteht, dass Denken sich abspielt, wenn man einem bestimmten Bild des Denkens entspricht und dass das Denken umso besser und umso toller ist, je besser es diesem Bild entspricht.
Genau, und Deleuze sagt, dass dieses Bild des Denkens ist, das ist etwas, das viele Philosophen und viele unterschiedliche Philosophien miteinander teilen. Das geht sehr weit zurück, das reicht von der Antike bis in die jüngste Zeit. Und obwohl es die verschiedensten Konflikte und Auseinandersetzungen zwischen diesen Philosophen und ihren Ansätzen geben mag, aber das Bild ist es, dass sie miteinander teilen. Und was kann man sich darunter vorstellen? Unter Gemeinsinn, gesunder Menschenverstand. Der Gemeinsinn ist eine bestimmte Form des Zusammenspiels der verschiedenen Sinne, aber nicht nur des Sinnes, sondern aller anderer Vermögen. Und zwar unter einem Aspekt, den Deleuze als Rekognition bezeichnet. Denken als Erkennen sozusagen. Rekognition im Sinne von Erkennen und Wiedererkennen. Was da stattfindet, ist, dass das Denken sich immer schon auf ein Objekt richtet, bei dem vorausgesetzt wird, dass es ein und dasselbe Objekt ist, das gesehen, berührt, das vorgestellt, also im Sinne von imaginiert, das erinnert, bezeichnet, begriffen werden kann und dass es all diese verschiedenen Vermögen oder auch Sinnesmodalitäten durchläuft. Und gegen diese Vorstellung eines Gemeinsinns versucht er Denken zu entwickeln, das dieses Bild über Bord wirft oder hinter sich lässt. Und versucht, ohne diese Voraussetzung zu denken.
Also die Idee mit dem Gemeinsinn ist die, wir postulieren sozusagen so eine Metafähigkeit, die ist der Gemeinsinn, in der konvergieren oder treffen zusammen, laufen zusammen, verschiedensten Fähigkeiten, die wir haben, uns überhaupt auf Objekte zu beziehen. Und weil die da in diesem Gemeinsinn zusammenlaufen, ist es uns möglich, sozusagen über die verschiedensten Sinne uns immer auf ein konstantes Objekt, auf ein konstantes Objekt zu beziehen. Und auf dieses eine Objekt, sagt man, dann können wir uns auch beziehen, wenn wir von allen diesen spezifischen Fähigkeiten abstrahieren, letztlich indem wir es denken. Ne? Indem wir es denken, zielen wir es an, sozusagen farblos. Sonst zielen wir es an durch einen blauen, durch einen grünen, durch einen gelben Strahl sozusagen. Wir können von der Farbe abstrahieren, wir können es sozusagen als farbloses Objekt anzielen und denken. Und die privilegierte Einstellung im Denken dieses Objektes als Objekt, das ist natürlich dann auch der Akt der Philosophie legitimiert, nicht? Im Gegensatz zur Optik zum Beispiel oder zu anderen Wissenschaften.
was Deleuze dem Gemeinsinn entgegenzusetzen versucht, das ist ein freies Zusammenspiel der verschiedenen Vermögen und Sinnesmodalitäten. Und er geht davon aus, dass das Denken unter bestimmten Anstößen erst oder zustande kommt. Dass es nicht von selbst geschieht, also nicht dadurch, dass man sich hinsetzt und sagt, jetzt überlege mir mal was, sondern dass es einen Anstoß geben muss, gewissermaßen von außen. Und der Anstoß kann aber so weit gehen, dass er die verschiedenen Vermögen auseinandertreten lässt, also einen Konflikt führt. Und Deleuze sagt, dass die typischen Schwierigkeiten, mit denen man sich in der Philosophiegeschichte rumschlägt, solche sind wie die Frage des Irrtums. Wie kann es passieren, dass, wenn das Denken doch Erkennen sein soll, dass ich einen Gegenstand nicht erkenne, ihn stattdessen für etwas anderes halte? Wie kann ein Irrtum zustande kommen? Er meinte aber, der Irrtum ist nicht das Gegenteil, wie man annehmen könnte, das Erkennen, sondern es ist nur eine Art Unfall im Rahmen des Erkennens, der jederzeit stattfinden kann. Also solche Dinge wie, wenn Theaetetos vorbeigeht und man sagt, guten Tag, Theodoros, das sind die Probleme. Und das ist schon ein harter Vorwurf an die Philosophiegeschichte, mit denen sie sich herumschlägt seit vielen Jahrhunderten. Deleuze sagt sogar, dass selbst der Zweifel, den Descartes dann ins Spiel bringt, uns nicht wesentlich wegführt von diesen Fragestellungen. Weil was beide voraussetzen, sowohl Irrtum als auch Zweifel, das ist so etwas wie einen guten Willen zum Denken und auch eine natürliche Fähigkeit, das zu tun. Wenn man jetzt aber ganz andere Probleme hinzuzieht, wie zum Beispiel die Böswilligkeit oder die Unfähigkeit oder das Unvermögen zu denken, dann stößt man auf die Probleme, mit denen man sich auseinandersetzen sollte, wenn der Gemeinsinn eben nicht mehr zustande kommt und der gesunde Menschenverstand sich nicht als die bestverteilte Sache der Welt herausstellt.
Also ich glaube ja, es ein wichtiger Kern seiner Vorstellung ist eben der, wie Sie sagen, dass es wichtig ist, einmal die Fähigkeiten aus dieser Bündelung auf so ein farbloses Objekt zu befreien. Also die verschiedenen kognitiven Fähigkeiten, die Sinne und die Einbildungskraft und das Gedächtnis, die zu befreien. Und der nächste aus dieser Bündelung auf ein Objekt, sodass jede dieser Fähigkeiten dann das, was in ihr steckt, als Ganzes leisten kann, uneingeschränkt durch die anderen. Aber der zweite wesentliche Punkt ist natürlich der, dass man dann das Denken als solches auch in diesem Rahmen einer freieren Bewegung und Ausübung dieser Fähigkeiten sehen muss und keineswegs eben als dominierend, als diese ganze Koordination leistend nur, also etwas Formales, sondern durchaus als etwas, was eben dann von einer Aktivität einer anderen Fähigkeit, wie zum Beispiel den Sinnen, einfach extern in Bewegung gesetzt wird und dann nach seinen eigenen Möglichkeiten was Neues produziert, wenn es so stimuliert worden ist, oder was anderes produziert, wenn es anders stimuliert worden ist. Ne?
Ja, Deleuze geht davon aus, dass das Denken durch eine Art Begegnung zustande kommt, also durch eine Erfahrung, die durchaus eine gewaltsame Erfahrung sein kann, also eine Einwirkung von außen, die das Denken herbeiführt oder sogar herbeizwingt. Und wichtig ist dabei, dass er zwar behauptet, die ganze Philosophiegeschichte oder der Großteil der Philosophiegeschichte würde ein Bild des Denkens, das er als orthodoxes Bild bezeichnet, immer voraussetzen, von dem sich leiten lässt, aber die einzelnen Autoren selbst haben durchaus in ihrem Denken immer wieder Elemente, wo sie von diesem Bild sich entfernen. Gleich ob das Platon ist oder ob das Kant ist, also Platon als Beispiel, der auf das Denken stößt oder der ausdrücklich Gegenstände, die zum Denken zwingen, anführt, die eben nicht darin bestehen, dass man Theodoros mit Theaetetos verwechselt, sondern Dinge, die zum Beispiel eine Qualität haben, die ein mehr oder weniger sein kann. Also etwas, das groß ist, ist nie allein groß, ohne in einem Verhältnis zum Kleinen zu sein. Und wenn es noch dabei ist, dann groß zu werden, wird das Ganze noch einmal komplizierter. Deleuze sagt, etwas, das groß wird, das wird nicht nur groß, sondern das wird zugleich auch klein. Nämlich es wird groß, insofern als es größer wird, als es war, aber es wird auch kleiner, als es sein wird, im selben Moment. Und diese gegenläufige Bewegung des Werdens, also bezieht sich dabei dann sehr schön auf Alice im Wunderland, mit Alice, die schrumpft und wächst und zugleich. Diese gegenläufige Bewegung, das wäre genauso etwas, was das Denken herausfordert sozusagen, also zum Denken zwingt.
Also wenn er diese Bücher geschrieben hat über David Hume, über Kant oder über Spinoza oder Leibniz, also wo man glaubt, na gut, das ist halt so die Bibliografie eines braven Philosophie-Professors, dann ist das eigentlich immer auf so einen Punkt gerichtet, herauszufinden, wo der seinen spezifischen Anstoß bekommen hat und sozusagen sein Denken reagieren lassen hat auf irgendeinen Anstoß und in dieser Reaktion dann etwas entstanden ist. Meistens, also dafür gibt es dann verschiedene Namen, aber primär ist es wohl im Sinne von Deleuze, ich glaube, das haben Sie auch in Ihrer Arbeit sehr, sehr schön dargestellt, primär ist es dann ein Problem, das da entstanden ist.
Die Philosophie hat mit Begriffen zu tun, Sophie ist, da lässt er keinen Zweifel daran, aber nicht nur mit Begriffen, weil Begriffe haben zwar eine Geschichte und damit etwas, was verschiedene Philosophen miteinander teilen können, aber sie haben vor allem ein Problem, das sie hervorruft.
Genau.
Und das ist eben gemeint, sie sind nicht fertig sozusagen, sondern sie müssen gemacht werden. Und das, wo sie gemacht werden, das ist der Punkt eben, an dem sie mit einem Problem verbunden sind, das man rekonstruieren muss. Das heißt, wenn Deleuze jetzt als Philosophiehistoriker über andere Autoren schreibt, sagt er ganz offen, es hat keinen Sinn, deren Begriffe zu wiederholen und einfach zu sagen, was sie schon selbst gesagt haben, sondern man muss die Probleme rekonstruieren, die sie sich gestellt haben.
Also das scheint mir ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das ist das, was er dann, wo er dann gelegentlich sagt, das kann man dann einem Philosophen als seine Erfindung zuschreiben. Diese Reaktion, er reagiert in der Gestalt eines Problems auf einen äußeren Anstoß und das ist seine Erfindung, die kann man ihm dann zuschreiben, wie in der Technikgeschichte man einem Individuum eine Erfindung zuschreibt. Und das ist für ihn das Faszinierende, das ist dann jetzt immer bei dem eigentlichen Gegensatz gegen diese Vorstellung vom Bild des Denkens, wo das Denken immer das einer Erwartung entsprechen ist. Im Gegensatz dazu hat er dieses Erfinden, dieses in der Form einer Problemstellung auf einen Anstoß reagieren. Und da können wir uns jetzt vielleicht noch mal ein bisschen unterhalten über die Frage, ob das bildet das jetzt einen Gegensatz oder nicht mit seiner Auffassung, dass ja letztlich das Charakteristische für die philosophische Tätigkeit eben genau das Prägen, man könnte fast sagen Manipulieren von Begriffen eigentlich ist. Sie haben das ja gerade auch schon angesprochen. Wie verhält sich das zueinander? Also dieses Problematische der Philosophie und das Begriffliche, das schaut ja bei ihm zuerst so aus wie so ein konservativer Fremdkörper, ne? Dass er gegen alle jetzigen avantgardistischen Moden sagt, na, die Philosophie hat nicht mit der Sprache zu tun und nicht mit der Kommunikation, sondern ganz, wie man eh schon immer gewusst haben, mit Begriffen einfach.
Ja, er hält daran fest, dass Philosophie mit Begrifflichkeit zu tun hat. Man muss aber dazu sagen, dass er im Französischen einen bestimmten Ausdruck dafür verwendet, also ausdrücklich nicht Notion, sondern Konzept. Es sind Konzepte und darin steckt doch schon die Konzeptualisierung, die das mit
Auffassung,
einschließt.
Ne?
Ja. Vor allem ist es etwas, das gemacht werden muss. Also die Begriffe müssen geschaffen werden, die existieren nicht schon vorweg. Und sie müssen geschaffen werden, indem sie auf ein Problem antworten. Also sie sind sozusagen die Antwort auf die Probleme, die man sich stellt. Und selbst die Probleme findet man nicht einfach vor. Und das ist einer der ganz radikalen Brüche, wie mir scheint, mit manchen Voraussetzungen des Bildes des Denkens bei Deleuze, dass er die Fähigkeit, Probleme zu machen und zu schaffen, als eine der wichtigsten Aufgaben der Philosophie sieht. Und das ist das, worin sie zugleich auch politisch wirksam sein kann. Weil die Philosophie niemals, wie das Aristoteles vorauszusetzen scheint, sich die Probleme vorgeben lassen darf von den Meinungen, die kursieren. um, das ist nicht gemeint damit, dass die Philosophie reagiert und darauf Begriffe bildet, das ist nicht auf die verteilten Meinungen, sondern sie muss ihre Probleme selbst entwickeln. Und die politische Dimension dessen besteht darin, dass man auch versucht, Probleme zu stellen, die niemand anderer stellen will. Und dass man die, das Wahrheitskriterium, dass man den philosophischen Sätzen beimisst, eben nicht nur in diese selbst verlegt, sondern in die Probleme, auf die sie antworten. Das ist zugleich auch die große Schwierigkeit. Also es gibt gute und schlecht gestellte Probleme, so könnte man es auch sagen. Und die schlecht gestellten sind es nicht einmal wert, dass man sich mit ihnen beschäftigt.
Es gibt die Probleme, es gibt die die Probleme, mit denen das Denken in Gang kommt. Es gibt die Begriffe, die Philosophen erfinden. Es gibt, könnte man eben direkt sagen, die Konzeptualisierungen der Philosophen. Es gibt natürlich auch ein Denken, das nicht in der Weise der Konzeptualisierung verläuft. Über das werden wir vielleicht später nochmal extra sprechen. Und es gibt dann in dieser Reihe von Problem und Begriff noch etwas. In diesem Büchlein mit Félix Guattari über die Frage, was ist Philosophie, da hat er dann noch etwas, da hat er sowas wie, wie heißt das, philosophische Persönlichkeit.
Ja, ne? Begriffsperson.
Begriffsperson. Also das ist nochmal sozusagen ein größerer, ein typischer, eine Figur eines Zusammenhangs von Begriffen, der auch etwas ist, die auch etwas ist, was diskutiert oder weitergegeben werden kann.
Ja, dadurch, dass Deleuze davon ausgeht, dass die Begriffe erschaffen werden, also gemacht werden, und dass Philosophie eine Tätigkeit, also eine Praxis ist, geht auch davon aus, dass sie individuiert sind, in dem Sinne, dass sie ein bestimmtes Datum haben und jemanden, der sie hervorbringt.